Künstliche Intelligenz kann Demokratie fördern, indem sie transparente und datengestützte Entscheidungsprozesse ermöglicht, den Zugang zu Informationen verbessert und Bürgerbeteiligung durch interaktive Plattformen und personalisierte Kommunikation unterstützt. Das sagt die KI über sich selbst, wenn man fragt, wie denn künstliche Intelligenz Demokratie fördern kann.
Und damit herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge von Drittstimme, eurem Podcast zum politischen System Deutschlands und heute zu KI und dem politischen System und der Politik allgemein. Was kann KI für die Politik bedeuten? Wo kann man KI verwenden? Wo gibt es vielleicht auch Forschung im Bereich KI und Politikwissenschaft oder zum politischen System allgemein? Darüber wollen wir heute sprechen. Wir, das sind ich, Luis Gerbes.
Ich bin Lena Hayes.
Und mein Name ist Stefan Marschall.
Genau, KI ist so ein Thema, für mein Gefühl hat es besonders in den letzten Jahren deutlich an Fahrt aufgenommen. Also jetzt gerade auch in Bezug auf Studium hört man ganz viel zu ChatGPT oder DeepL und allen möglichen anderen Anwendungen. Ich muss sagen, ich benutze KI relativ viel, um zum Beispiel Code zu schreiben, weil das immer relativ gut funktioniert und eben Daten auszuwerten. Und jetzt gerade so das Thema KI und Politik fand ich super spannend, aber das ist so eine Verbindung, über die ich vorher jetzt gar nicht so viel nachgedacht habe. Und KI wird ja eigentlich in wahnsinnig vielen Bereichen genutzt und auch in einigen, die ja durchaus mit Politik zu tun haben. Also was mir da als erstes einfallen würde, wäre so die Regulierung von KI, also dass die Politik eben Regeln finden muss, um damit umzugehen. Wäre so ein Bereich, der dazu gehört. Aber natürlich findet man KI auch irgendwie in Entscheidungsfindungsprozessen, eventuell im Wahlkampf, könnte ich mir vorstellen, in Bezug auf das Mediensystem. Also da gibt es, glaube ich, ganz viele Aspekte, die da relevant sind.
Aber vielleicht sollten wir erstmal grundsätzlich anfangen. KI, das hört man fast überall. Was ist künstliche Intelligenz denn eigentlich überhaupt? Denn so ganz klar ist das gar nicht. Das Schwierige ist, es gibt keinen Goldstandard als Definition. Wir könnten jetzt mal zum Beispiel die Definition vom EU-Parlament nehmen, die besagt, künstliche Intelligenz ist die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität zu imitieren. Da gibt es aber viele verschiedene Nuancen. Grundsätzlich kann man sagen, dass KI auf Programmierung natürlich beruht, also Programmen, die autonom idealerweise in der Lage sind, ihr Handeln anzupassen an die Folgen früherer Aktionen. Also dass sie im Prinzip Handlungen bzw. Ergebnisse analysieren, auf Basis von Trainingsdaten Entscheidungen treffen, lernen und das dann auf neue Kontexte, neue Daten, Testdaten sogenannt anwenden. Im Prinzip kann man auch so zwei Stufen oder Klassen von KI unterscheiden. Man spricht da von einer schwachen und einer starken KI. Die starke KI, in die Richtung geht zum Beispiel ChatGPT eher, es wäre eine KI, die dafür gemacht ist, möglichst generell alle Probleme lösen zu können. Das heißt, ich kann ChatGPT alles Mögliche schreiben an Aufgaben und es versucht mir eine möglichst gute Antwort darauf zu geben oder möglichst gutes Ergebnis zu liefern. Während eine schwache KI nur auf sehr spezifische, spezielle Aufgaben, die halt häufig wiederholt werden müssen oder die kompliziert sind für einen Menschen umzusetzen, abgezielt sind. Das heißt, dass ich nur eine Sache, aber die sehr gut an Entscheidungsfindung von dieser KI, an diese KI abgeben kann, sozusagen. Was man auch noch unterscheiden kann, KI kann ja rein als Software funktionieren, also zum Beispiel wie ChatGPT auch oder andere Programme, DeepL, die ich aufrufe und ihnen gewisse Aufgaben oder Fragen stelle. Und kann aber auch genauso eingebettet sein. So heißt das dann, eingebettete KI. Also in Robotik, also Robotern oder in autonomen Autos, Drohnen, intelligenten Kühlschränken, allen möglichen anderen physischen Geräten verbaut sein, um deren Funktionsweisen entweder zu verbessern, zu analysieren oder auszuweiten. Genau. Zusammenfassend könnte man also sagen, KI ist ein sehr breites, sehr vielfältiges Feld, das viele Daten benötigt, aber jetzt nicht zum Beispiel mit reinen Programmen oder großen Datenmengen, Big Data ist da so ein Begriff, gleichzusetzen ist, sondern vielmehr auf Grundlage eines Programms zunehmend lernt, selber eigene Entscheidungen zu treffen und das entweder in einem sehr spezifischen, schwachen oder in einem, als starke KI in einem breiten Bereich, um Menschen im Prinzip Prozessierung von Informationen zu erleichtern, abzunehmen. So, da geben sich jetzt ja viele Anknüpfungspunkte für Politik, denn Daten, Informationen, Kommunikation, daraus besteht die heutige Politik und unsere heutige Gesellschaft ja zu einem großen Teil, das spielt ja eine große Rolle.
Ja, da gibt es tatsächlich eine ganze Menge von Berührungspunkten zwischen KI und Politik. Das ist ja gerade schon deutlich geworden. Und KI spielt tatsächlich auch schon jetzt in der Politik eine wichtige Rolle. Es wird schon verwendet. Und von daher ist es tatsächlich auch mal erforderlich, mal einen Blick drauf zu werfen, was das für Konsequenzen haben könnte. Wir sehen die Bereiche, in denen das passiert, jetzt ja schon relativ offen. Einige sind schon angesprochen worden. Dazu gehört also der öffentliche Diskurs, Wahlkämpfe, Meinungsbildung oder Ähnliches. Dazu gehört aber auch der Bereich der Entscheidungsfindung, der Verwaltung, wenn es darum geht, Daten auszuwerten, um eventuell bestimmte Entscheidungen noch besser zu machen. Und KI ist ja nicht nur etwas, was verwendet wird, sondern was auch ein Gegenstand politischer Entscheidung ist. Das heißt, man versucht, KI auch zu regulieren, also hier Regeln aufzustellen, nach denen KI verwendet werden kann und hier auch Grenzen zu setzen.
Vielleicht bleiben wir fürs Erste erstmal im Bereich des öffentlichen Diskurses. Öffentlichkeit ist ja so ein Begriff, den wir in den Sozialwissenschaften wirklich ganz viel verwenden, weil Öffentlichkeit einfach wahnsinnig entscheidend ist für die Demokratie. Also wir haben Massenmedien bzw. Medien generell als Vermittler zwischen Politik und Gesellschaft. Die Medien sind Teil des intermediären Systems bzw. die Öffentlichkeit, und auch soziale Medien sind über die Jahre immer entscheidender gewesen und lösen da eben so ein bisschen die klassischen Massenmedien vielleicht mittlerweile ab. Im öffentlichen Diskurs werden also Argumente und Meinungen gebildet, es werden Informationen ausgetauscht, und ohne öffentlichen Diskurs würde Demokratie überhaupt nicht funktionieren.
Ja, genau. Und das ist der Punkt, wo halt dann tatsächlich auch KI jetzt interessant wird und wo KI vielleicht auch reinspielt, nämlich der Frage, wie dieser öffentliche Diskurs noch gestaltet werden kann und wie er sich vielleicht mittlerweile auch verformt. Dabei spielt KI eine Rolle, aber auch generell muss man sagen, auch Algorithmen, die ja nicht nur lernen, sondern auch einfach erstmal aufgesetzt und programmiert werden können, die verändern sich nicht, aber einige verändern sich durchaus, und dann hat man ja künstliche Intelligenz, Machine Learning, wie man es ja auch bezeichnet. Und gerade so im Bereich der öffentlichen Auseinandersetzung gibt es einige Phänomene, die immer wieder beobachtet werden und zunehmend auch kritisch gesehen werden. Dazu gehört, dass man in der Lage ist, auf der Grundlage von KI Informationen zu faken und mittlerweile auch durchaus sehr, sehr gelungene Deepfakes machen kann, in denen es sehr schwer ist, noch zu identifizieren, von wem die Information kommt, wer da gesprochen hat, wer da spricht. All das ist mittlerweile sehr gut zu imitieren. Und das macht es ja sehr schwierig, dann mit bestimmten Informationen umzugehen. Und das erfordert auch noch eine bestimmte Kompetenz, eine Medienkompetenz, die man nicht immer voraussetzen kann. Und es führt dazu, dass insgesamt der öffentliche Diskurs dann auch mittlerweile überschwemmt wird von Desinformationen, von Fake News und Ähnlichem. Und das reißt einem ein wenig die Grundlage weg, auf der man ja letzten Endes ja auch die eigene Meinung bilden möchte, die dann wiederum in bestimmtes Verhalten fließen kann, beispielsweise in Wahlverhalten. Und diese Missinformation, die jetzt dann genutzt wird, oder die Desinformation, das ist ja teilweise etwas, was ja ganz gezielt gestreut wird. Teilweise entsteht es aber auch im Rahmen der Verwendung von KI dadurch, dass KI ja auf der Grundlage von Trainingsdaten arbeitet. Und diese Trainingsdaten, die sind ja die Daten, die man vorfindet. Und die Daten, die wir da draußen vorfinden, das sind nicht immer Daten, die ganz repräsentativ sind. Da gibt es auch entsprechende Biases drin, Verzerrungen. Und diese Verzerrungen, die übernimmt die KI und setzt daran an und reproduziert sie letzten Endes wieder. Sodass das teilweise auch durchaus problematisch ist, wie die KI arbeitet. Und das ist etwas, was tatsächlich ja uns auch an die Grenzen eines demokratischen Diskurses bringt. Wir brauchen ja diese Informationen, wir brauchen die Auseinandersetzung auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch die Einigung auf einen Common Ground. Und das ist dann die Grundlage für gesellschaftliche den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und der ist auch wegen der Polarisierung zunehmend in Gefahr.
Da vielleicht eine Frage. Stichwort Polarisierung ist ein bisschen was, was ich glaube auch sehr aktuell sehr viel diskutiert wird. Es gibt ja in der Wissenschaft die Unterscheidung zwischen affektiver und themenbezogener Polarisierung. Themenbezogen ist relativ selbsterklärend. Affektive Polarisierung oder auch gruppenbezogene besteht ja darin, dass ich quasi positive Emotionen, Gefühle für meine eigene Gruppe, also der Gruppe, der ich mich zugehörig fühle, die sogenannte In-Group entwickle oder negative Gefühle gegenüber der Out-Group. Also ich zähle mich zu den Veganern, beispielsweise jetzt mal als Gedanke, dann finde ich, Veganismus ist eine tolle Sache und alle Menschen, die Fleisch essen, denen habe ich erstmal eine Antipathie gegenüber. Jetzt mal so als Beispiel. Besonders diese affektive Polarisierung, ist die dann erst recht problematisch, weil KI sie quasi befeuern kann? Oder ist das so, dass KI da sogar eher moderieren kann?
Ja, ich glaube, da ist beides möglich, aber wir diskutieren zurzeit erst einmal intensiver die Probleme, die mit KI entstehen können, wenn es um affektive Polarisierung geht. Ist ja völlig richtig. Also affektive Polarisierung muss man unterscheiden von der ideologischen Polarisierung, wobei man auch sagen muss, dass die ideologische Polarisierung in Deutschland nicht so ausgeprägt ist wie in anderen Ländern. Das wird immer wieder behauptet, man spricht von Spaltung, aber letzten Endes ist das gar nicht so der Fall. Wenn man sich die Meinungsverteilung anschaut in Bezug auf wichtige Themen, haben wir in Deutschland noch eine relativ starke Mitte. Also Polarisierung findet in der ideologischen oder in der themenbezogenen Form nicht so stark statt, aber affektive Polarisierung sehen wir schon. Und affektive Polarisierung ist genau diese Situation, dass man Andersdenkende, also Leute, die nicht die eigene Meinung teilen und nicht mehr nur als andere wahrnimmt, sondern sogar als Feinde. Und dass plötzlich so ein Freund-Feind-Denken in die politische Kultur oder auch in das eigene politische Denken einzieht. Und das ist dann tatsächlich auch problematisch, weil wir dann auch eine zunehmende Segmentierung haben. Das heißt, die Gruppen arbeiten dann auch nicht mehr gerne zusammen. Die anderen werden halt auch emotional dann gedisst. Und von daher ist es etwas, was also nicht gut ist für den Zusammenhalt und für das, was eine Gesellschaft ausmacht, nämlich dass man eine gemeinsame Basis hat und durchaus Meinungsunterschiede, die man aber akzeptiert und auf deren Grundlage man versucht, einen Kompromiss herzustellen. Und tatsächlich spielt KI dann rein, wenn es dann um Social Media geht und wenn es um etwas geht wie Filterbubbles oder Echo Chambers.
Das wäre so eine Stelle, da würde ich jetzt ganz gerne mal einhaken, weil ich habe das Gefühl, so Polarisierung durch algorithmenbasierte Filterbubbles oder eben diese Echo Chambers, das hört man ganz viel, auch wenn man sich mit Menschen unterhält, die vielleicht nicht ihr ganzes Leben diesem Thema gewidmet haben. Und das war eine so der spannendsten Informationen, sage ich mal, die ich aus meinem Studium mitgenommen habe. Und zwar, dass es solche Filterbubbles in Deutschland empirisch gar nicht so wirklich gibt. Also ich erkläre das nochmal kurz. Die Idee, die dahinter steht, ist, dass Menschen eben durch Algorithmen, die ja auf KI basieren, nur noch die Informationen oder Inhalte angezeigt bekommen, die die eigene Meinung unterstützen. Das heißt, es findet gar kein Austausch mehr zwischen Gruppen statt, die unterschiedliche Positionen haben und das führt dann zu Polarisierung. Aber gerade in der Kommunikationswissenschaft ist dieses Konzept eben sehr umstritten, weil es sich empirisch einfach nicht wirklich beweisen lässt. Also zumindest im deutschen Raum scheint es diese Filterbubbles gar nicht zu geben. Und auch im amerikanischen jetzt nicht so in der Tragweite, wie man immer das Gefühl hat, dass darüber gesprochen wird. Aber also so ganz unabhängig davon, ob wir in Deutschland jetzt tatsächlich echte Filterbubbles nachweisen können, gibt es denn sonst noch Forschung dazu, welche Rolle KI denn tatsächlich für die Polarisierung spielen könnte?
Ja, also die gibt es durchaus. Also diese Filterbubble-Forschung oder die Echo Chamber-Forschung ist ja durchaus auch ja, unterschiedlich aufgestellt. Es ist schon richtig, dass man dann aufpassen muss, dass man dann nicht irgendwie ein totes Pferd reitet. Und das ist schon klar, dass das unterschiedlich ausgeprägt ist, auch von Land zu Land. Deutschland ist dann vielleicht nochmal ein Sonderfall in einigen Hinsichten, aber gleichzeitig gibt es schon ja nun Mechanismen, die einem bestimmte Nachrichten, bestimmte Informationen zuspielen. Und die können schon letzten Endes dazu führen, dass man eine verzerrte Wahrnehmung bekommt. Das muss jetzt nicht unbedingt dazu führen, dass man in Filterbubbles lebt, aber zumindest hat man vielleicht dann einige Biases dann auch in der Art und Weise, wie man bestimmte Probleme wahrnimmt und diskutiert. Und klar, ich meine, dann kommen noch andere Sachen dazu, die die Qualität des Diskurses dann auch reduzieren. Was wir mal gemacht haben, ist jetzt mal in die andere Richtung zu denken. Jetzt nicht, was ist das Problem von KI für den Diskurs, sondern wie kann KI helfen, bestimmte Diskurse besser zu gestalten oder Meinungsbildung besser zu gestalten. Wir haben hier ein Projekt gestartet in Düsseldorf, das heißt UPEKI, Unterstützung politischer Entscheidungen durch künstliche Intelligenz. Das wird finanziert von der Manchot-Stiftung. Und da geht es darum, letzten Endes, wie künstliche Intelligenz uns helfen kann, zu einer besseren Entscheidung zu kommen. Wir haben das erstmal auf der Ebene der einzelnen Menschen gemacht, also Individualebene. Wie kann ich meine Meinung herausbilden zu bestimmten Themen und wie kann KI dabei helfen, wenn mir beispielsweise bestimmte Informationen ganz gezielt gegeben werden. Beispielsweise, wenn ich eine Meinung habe, wenn mir die Gegenmeinung dann ganz gezielt präsentiert wird. Und was hat das für Konsequenzen für mich? Also kommt das dann letzten Endes dann vielleicht dann doch zu Prozessen, die man als diskursiv bezeichnen kann. Und das Zweite, was wir jetzt machen, ist, wir schauen uns an, wie KI auf Online-Diskussionsplattformen verwendet werden könnte, um Diskussionen besser zu gestalten und auch deliberativer zu machen, wie wir sagen, also ein bisschen weniger emotional vielleicht, obwohl emotional nicht das Gegenteil ist von deliberativ, aber zumindest ohne Inzivilität und Ähnliches. Und da versuchen wir oder jetzt mal zu testen, wie das ist, wenn wir bestimmte Instrumente einsetzen, ganz konkrete KI-Instrumente, die beispielsweise in der Lage sind, zu identifizieren, wenn es zu Inzivilität kommt und dann entsprechende Posts und Äußerungen rausnehmen oder die einem klar machen oder die bestimmte andere Positionen auch ganz gezielt dann präsentieren. All das versuchen wir jetzt im Rahmen eines Experimentes mal zu testen, zu schauen, ob da nicht was geht. Und ich glaube, letzten Endes werden wir feststellen, und das haben wir auch schon festgestellt, dass KI nicht per se erstmal böse ist oder gut, sondern dass man es gezielt einsetzen muss, dass man es gestalten muss. Und wenn man es gut gestaltet, kann es auch hilfreich sein für die Demokratie und für die Qualität der Meinungsbildung.
Das ist eigentlich so ein Stichwort, finde ich, was immer häufig zu kurz kommt in meinem Gefühl, das Gestalten. KI ist ja eigentlich erstmal eine tolle Technik. Es ist ja großartig, dass wir so weit sind, dass wir so intelligente Systeme quasi zur Verfügung haben oder dass man die programmieren und bauen kann. Wenn wir so mehr jetzt auf die Chancen schauen wollen, wir haben jetzt ein bisschen über die Risiken gesprochen, wir könnten ja vielleicht mal erstmal in Bereiche unterscheiden, in welchen Bereichen kann KI denn auch im politischen System sozusagen positive Effekte, wenn man sie vernünftig nutzt und moderiert, haben oder ja zeitigen. Ich meine, natürlich im Bereich der demokratischen Regierungspraxis ist KI ja auch jetzt nicht komplett fremd, das läuft ja auch nicht unter dem Radar. Also vielleicht können wir erstmal so ein bisschen darüber reden, was KI überhaupt leisten kann und wo KI sinnvoll eingesetzt werden kann, wo nicht. Denn zum Beispiel jetzt einfach zu erwarten, wir geben eine Frage an irgendeine Super-KI ab, die beantwortet uns die perfekt. Wir setzen die Lösung, die wir vorgeschlagen bekommen, um und müssen weder Demokratie wählen, noch irgendwie Deliberation groß uns darum bemühen, sondern wir haben im Prinzip unsere perfekte Lösung. Ist ja wahrscheinlich eher unrealistisch. Genauso wie sie nicht böse ist, ist sie halt auch kein Allheilmittel. Aber was könnten wir denn realistischer erwarten in so verschiedenen politischen Wirkungsbereichen?
Ja, ich glaube, man könnte da nochmal unterscheiden zwischen Input und Output, wie wir es ja ganz gerne in der Politikwissenschaft machen. Also zum einen erstmal zum Output ein paar Worte. Also Output meine ich jetzt die Frage, wie werden politische Entscheidungen getroffen, wie werden gute Entscheidungen getroffen. Und da kann KI und wird KI auch schon eingesetzt. Da geht es halt darum, dass man bestimmte Daten mithilfe von KI besser auswerten kann, dass man vielleicht im Bereich Stadtverkehr oder Krisenerkennung im Auswärtigen Amt, dass man aber auch im Bereich der Pandemieforschung, RKI-Stichwort, also Robert-Koch-Institut hier, bestimmte KI-Instrumente schon einsetzt, um genau diese soziale Komplexität, die man ja vor sich findet und die Unvorhersehbarkeit in einigen Hinsichten dann doch vorhersehbar zu machen und zu reduzieren. Und das ist etwas, was KI leisten kann. Es gibt eine ganze Reihe von Projekten, dann auch bei der Bundesregierung, die genau diese Aufgabe haben, hier KI einzusetzen. Und das ist etwas, was wir im Output-Bereich ja durchaus sehen und was auch sehr viel Sinn hat. Und dann letzten Endes geht es ja in vielen Fragen darum, also wie kann man auf der Grundlage von guten Informationen Vorhersagen treffen und wie kann man das entsprechend einpreisen in Entscheidungen. Dafür ist KI da und dafür wird KI auch verwendet. Aber wie Sie gerade schon angedeutet haben, KI muss ja auch intelligent verwendet werden. Also man muss dann auch immer überlegen, wo es passt und wo es nicht passt. Das zweite Bereich wäre so Input-Legitimation oder Input-Bereich in der Politik. Da geht es ja halt darum, wie bestimmte Meinungen dann aus der Gesellschaft aggregiert und übertragen werden in den politischen Bereich. Da haben wir ja die öffentlichen Diskurse und Diskussionen schon angesprochen, aber auch andere Sachen, also Bürgerbeteiligung mit Hilfe von KI ist etwas, was man sich vorstellen kann. Und ja, insgesamt halt auch vielleicht auch in dem Kontakt zwischen der Verwaltung und den BürgerInnen dann auch den Einsatz von ja, KI in Form von Chatbots oder Ähnliches, das auch vieles einfach effizienter machen kann und was auch dazu führt, dass sich die Menschen vielleicht auch eher einbringen und eher melden, weil sie merken, das, was sie machen, kann auch eher aufgegriffen werden und sie werden besser angesprochen.
Ich habe jetzt gerade zufällig gesehen, dass bei der Bundeszentrale für politische Bildung, wenn man da auf irgendeine Seite geht, die haben gerade einen Chatbot zur Europawahl. Sowas macht Informationen ja dann vielleicht auch einfacher zugänglich für bestimmte Zielgruppen.
Ja klar, auf jeden Fall. Also im Bereich der politischen Bildung kann man das einsetzen, wobei ich ja immer noch so ein bisschen die Tendenz habe zu sagen, die Menschen ersetzen es dann vielleicht nicht wirklich im Bereich der politischen Bildung. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass ich da auch unterwegs bin und mich für unverzichtbar halte. Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die hilfreich sein kann. Und was da ganz cool an den Sachen ist und was KI leisten kann, ist ja, dass bestimmte Informationen, Angebote zielgruppenspezifisch gestaltet werden können, weil KI lernen kann, wie eine Zielgruppe auf bestimmten Input reagiert. Und wenn die KI dann weiß, ah, das ist ja wieder einer aus dieser Zielgruppe, dann kann sie vielleicht viel effizienter und viel ja, maßgeschneiderter dann ihre Informationen dann überbringen. Und hinzu kommt dann natürlich auch noch die Frage, inwieweit halt auch bestimmte Formen der Organisation, der Selbstorganisation der Gesellschaft möglich werden durch KI-Anwendung. Und hier gibt es vielleicht eine ganze Reihe von Möglichkeiten, auch Partizipation nochmal zu steigern und vielleicht auch bestimmte Gruppen, die sonst nicht sich beteiligen würden, auch einzubringen in den politischen Prozess.
Ja, zu den Programmen, das können wir euch vielleicht noch in der Beschreibung dann vom Podcast anhängen. Es gibt auch allgemein sehr viele interessante Bildungsprogramme, erstmal zu verstehen, was KI überhaupt ausmacht. Ich habe jetzt das Gefühl, wir haben schon ganz gut über Chancen und Risiken auch im politischen Bereich gesprochen und dass es da eben sowohl das eine als auch das andere gibt. In der Gesellschaft insgesamt und im öffentlichen Diskurs scheint es mir aber so, dass doch eher sehr skeptisch die Leute auf KI und KI-Anwendungen schauen, viel auch gar nicht so wirklich in der Tiefe verstehen, was KI eigentlich ist, auch wenn sie es tagtäglich allein bei, ich sag mal, Suchalgorithmen nutzen. Ist das tatsächlich so? Ist meine Wahrnehmung da richtig oder ist es mehr, dass es vielleicht in Medien zum Beispiel auch eher plakative, eher negative Nachrichten da häufiger reproduziert werden oder stärker zumindest reproduziert werden?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass man erstmal denkt, dass die Bevölkerung vielleicht da reagiert auf diese negative Darstellung, das negative Framing rund um KI. Das lässt sich auch so durchaus in den einschlägigen Umfragen nachvollziehen. Es gibt da eine Studie im April 23 von KIRA, im Zentrum für KI-Risiken und Auswirkungen. Da wurde festgestellt, dass circa die Hälfte der Deutschen Angst hat vor einer entsprechenden Überwachung durch die Veränderung des politischen Diskurses durch KI. Und diese Gruppe sieht KI eher als eine Bedrohung an. Mein Düsseldorfer Kollege Franz Marcinkowski, der hat am Center for Advanced Internet Studies in Bochum ein Projekt laufen, das heißt Meinungsmonitor Künstliche Intelligenz. Das läuft schon seit Mai 21 und dort wird auch gefragt, wie KI wahrgenommen wird, welche Aufgaben KI lösen könnte und ob man mehr Vorteile oder mehr Risiken sieht. Und da ist es so, dass tatsächlich ja auch hier das Bild ein bisschen abgemildert ist. Es gibt durchaus auch einen beachtlichen Anteil von Menschen, die sagen, dass sie in der KI Risiken sehen. Und ja, in der Tendenz würde man eher in Richtung Risiko denken. Aber so ist es nicht in den Zahlen. Also es ist eigentlich relativ ziemlich in der Mitte. Also man sieht die Nutzen und auch gleichzeitig die Risiken. Und es ist eine sehr, sehr abgewogene Art und Weise, wie die Menschen auf KI schauen.
Gibt es da auch Unterschiede zwischen den Bevölkerungsgruppen? Also so ganz klassischerweise würde ich mir jetzt vorstellen, dass jüngere Menschen, für die das Ganze vielleicht auch weniger neu ist, die das vielleicht auch selbst mehr nutzen, dass die KI eher positiv gegenüber eingestellt sind und ältere Menschen dafür eher negativ. Kann man das auch nachgucken?
Ja, so pauschal lässt sich das nicht sagen. Das hängt einfach damit zusammen, dass wenn man sich jetzt den Meinungsmonitor KI anschaut, beispielsweise, dass man da sehr viel Bewegung hat. Das geht nach oben, nach unten in allen Gruppen, sodass dann auch manchmal unterschiedliche Gruppen oben raus ragen aus der Grafik. Das ist also nicht so ein ganz klarer Befund, den man jetzt so feststellen kann. Und ja, höchstens, dass man so sagt, dann Menschen über 70 sind tendenziell zustimmender als 60 bis 79. Also wenn man das irgendwie als Befund wahrnehmen möchte, dass man vielleicht eher mit dem Alter zustimmt. Aber auch das lässt sich also nicht ganz klar identifizieren. Es gibt so ein paar andere Befunde, beispielsweise, dass Männer eher zustimmend sind, was KI angeht. Und ja, und dann ja, Menschen, die mit einem niedrigeren Bildungsgrad haben, sind auch sind eher ablehnend dabei. Beim Einkommen gibt es keine wirklichen Unterschiede. Also insgesamt, wie gesagt, kein ganz, ganz klares Bild. Was man sagen kann, ist, dass Menschen, die selbst häufig auf KI zurückgreifen, die Nutzung im politischen Bereich der KI auch eher befürworten, wahrscheinlich, wenn sie das auch so kennen und dann auch Vertrauen in die Technik haben. Aber die Unterschiede sind nirgendwo so, dass man sagen kann, sie sind gewaltig.
Ja, das ist auch was, was man eigentlich vielleicht dann in der Politik einfach mit umgehen muss, dass es halt doch sehr viel diverser oder sehr viel auch, naja, über die Altersstrukturen hinweg und in der Gesellschaft differenzierter gesehen wird, als das ist die große Chance oder das große Risiko KI. Wie man das macht, da haben wir auch schon am Anfang schon mal angedeutet, ist natürlich über Regulierung primär. Also welche Regeln gelten für die Verwendung von KI, für die Erstellung von KI in verschiedenen Bereichen. Beispielsweise ist es natürlich ein ganz zentraler Punkt, dass KI, wie Sie das schon am Anfang gesagt haben, Herr Marschall, je nachdem, was für Daten eine KI bei dem Training verwendet, dann auch Biases wie zum Beispiel Diskriminierungen, naja, übernehmen kann und dadurch, dass, wenn ich eine KI verwende, ich nicht jeden einzelnen Schritt überprüfe, sondern mehr einen Input und einen Output anschauen kann, dann ein Muster, was eigentlich ein Bias ist, was wir eigentlich nicht haben wollen in Entscheidungsfindungen, zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, Personalfragen, zu einer Regel werden kann, dass die KI, also das nennt man Predictive Policing, ein Muster lernt, das es gar nicht lernt, das sie gar nicht lernen soll, und dann halt mit den Entscheidungen, die sie trifft, mit dem Lernen und Anwenden, was sie eben eigentlich als Aufgabe hat, mit anwendet, fehlerhafterweise, und wir das gar nicht vielleicht sehen oder wir das zumindest schlecht, ja, ne, Rückblick korrigieren können. Deswegen ist die Regulierung davon sehr wichtig im Vorhinein. Was gibt es denn da, was die Politik überhaupt machen kann an Ansätzen?
Ja, also generell kann man sagen, dass Digitalpolitik jetzt zu einem eigenen Politikfeld geworden ist. Also die Idee, dass man diesen Bereich nicht einfach so laufen lässt, sondern dass man hier regulieren muss, also Regeln setzen muss, diese Idee hat sich ja schon durchgesetzt. Und da sehen wir auch schon einiges dann im Bereich auf Social Media, Social Media Plattformen und Ähnliches. Da gibt es ja auch schon Rechtsetzung und Gesetzgebung, die hier Grenzen setzt und Regeln aufgestellt hat. Das Problem ist so ein bisschen, wenn es dann zu KI geht, ne, dass man dann auch teilweise gar nicht so eine klare, einheitliche Definition hat und dass die Systeme auch nicht so transparent sind, wie sie immer sein sollten, um entsprechend hier auch regulierend tätig werden zu können oder auch sanktionierend, wenn irgendwas läuft, was nicht in Ordnung ist. Der Bundestag, also Deutschland selbst, hat auch einiges gemacht. Er hat eine KI-Strategie entwickelt, Aktionsplan des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Es gab eine Enquete-Kommission, speziell auch zu dem Thema, die sich beschäftigt hat, auch mit Fragen der Regulierung. Ich glaube, das Spannende ist aber, dass es nicht nur ein rein deutsches Thema ist, sondern es ist ein Thema, das muss man über die Grenzen hinweg denken. Und so ist es ja auch kein Zufall, dass wir jetzt tatsächlich ein AI Act haben oder ein KI-Gesetz, das von der Europäischen Union kommt und das jetzt endgültig beschlossen worden ist, jetzt vor kurzem. Und diese Regulation, die greift ab 2026. Und das Besondere dabei ist, dass man die Systeme in verschiedene Stufen, in verschiedene Kategorien einteilt, also KI in verschiedene Kategorien und pro Kategorie so bestimmte Sachen verbietet oder erlaubt. Und das ist ganz spannend vom Ansatz her, weil man sagt, KI ist nicht gleich KI, sondern man muss genauer schauen und entsprechend muss das hier auch getrennt oder ja, voneinander auch isoliert halt betrachtet werden und ja, auf der Grundlage dann unterschiedliche Regeln gefunden werden. Spannend beim AI Act ist auch, dass es jetzt eine Kennzeichnungspflicht geben soll für alle Inhalte, die mit KI generiert wurden. Auch das ist natürlich schwer nachzuvollziehen. Wir haben ja auch schon über die vor ein bisschen ansatzweise darüber gesprochen, wie KI im Studium verwendet werden kann. All das ist ja ein bisschen tricky, weil man tatsächlich ja nicht gut nachweisen kann, wo oder wie KI verwendet wird. Letzten Endes ist diese ganze Rechtsetzung rund um KI so ein bisschen ähnlich, wie wir damals die Rechtsetzung um den Datenschutz hatten, also die Datenschutzgrundverordnung, dass man als Europa dann voranprescht und versucht, Standards zu setzen und so ein bisschen hofft, dass diese Standards dann auch in andere Regionen der Welt dann exportiert werden können. Kann man nicht ganz sicher sein, schlimmstenfalls wäre ja das auch ein Standortnachteil, wenn man in Europa hier starke Regulation hat, anderswo nicht, dass dann es zu einer entsprechenden Fluchtbewegung weg von Europa kommt, was die Unternehmen angeht.
Genau, wir haben jetzt über Chancen gesprochen, über Risiken, auch wie so das Meinungsbild hier in der deutschen Bevölkerung ist und jetzt zum Schluss auch nochmal auf die Regulierung von künstlicher Intelligenz geguckt. Vielleicht schauen wir ganz zum Schluss jetzt nochmal auf das politische System Deutschland. Das ist ja super repräsentativ, eins meiner Lieblingswörter. Und wenn wir jetzt mal den Einsatz von KI ganz weit auf die Spitze treiben würden, wo würde das System, also das deutsche politische System, das denn überhaupt hergeben und wo vielleicht auch nicht?
Ja, ich glaube, so ein Punkt, der ist eigentlich ganz spannend, wenn man sich den nochmal klar macht, nämlich die Frage, wie können wir bestimmte Interessen repräsentieren, die wir sonst nicht repräsentiert haben im politischen System und im politischen Prozess. Und vielleicht gibt es da tatsächlich auch Möglichkeiten über KI, die wir uns heute noch nicht wirklich gut vorstellen können, aber vielleicht doch ein wenig. Denn es gibt ja mittlerweile auch schon Versuche, mithilfe von KI bestimmte Wahrnehmungen oder Interessen auch einzubringen. Und ja, dass man sich als PolitikerIn dann auch daran orientieren kann. Diese Interessen, die nicht wahrnehmbar sind, das sind beispielsweise Interessen von zukünftigen Generationen. Also wie würden zukünftige Generationen entscheiden, wenn sie die Entscheidungen sehen, die wir heute machen oder vor denen wir heute stehen? Wie würden diese reagieren? Das ist etwas, was man vielleicht über KI darstellen kann, aber auch bestimmte Gruppen in der Bevölkerung, die normalerweise nicht so wahrnehmbar sind oder auch nicht in Umfragen auftauchen, weil sie sich an Umfragen nicht beteiligen. Und hier gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass man viel mehr Input bekommt, viel mehr Informationen auch bekommt und das auch für die als Grundlage für Entscheidungsfindungen dann nimmt. Allerdings am Ende muss eins klar sein, wir haben ja viel über Entscheidungen gesprochen und wie KI eventuell helfen kann beim Einzelnen, aber auch wenn es um politische Entscheidungen geht oder Verwaltungsentscheidungen. Ja, letzten Endes muss ein Mensch diese Entscheidung treffen. Also die KI kann einem dabei nur helfen. Wir brauchen auch noch das Prinzip der Accountability, der Rechenschaftspflicht. Und das haben wir momentan immer personenbezogen. Und das bedeutet letzten Endes, man kann die KI nicht abwählen, man kann aber PolitikerInnen abwählen, die falsche Entscheidung treffen, auch wenn sie auf der Grundlage von KI stattgefunden haben. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Prinzip bei allem, wie wir KI einsetzen im politischen System Deutschlands, sei es bei der Entscheidungsfindung persönlich oder auch wenn es um ganz zentrale Entscheidungen geht, die die Gesellschaft betreffen, dass wir uns immer klar machen, wir müssen als Menschen auch letzten Endes die Entscheidung treffen und verantworten und dann auch mit den Konsequenzen leben, wenn diese Entscheidung nicht so gut war, wie wir es gehofft haben.
Wir brauchen also klare Verantwortungszuschreibung. Ich glaube, das ist ein schöner demokratischer Appell, mit dem wir leider jetzt auch schon schließen müssen. Das Thema ist, wie wir jetzt gemerkt haben, wie wir auch in der Vorbereitung schon gemerkt haben, natürlich ein riesen breites, noch sehr neues und auch sehr spannendes Thema. Viel bleibt also offen. Da können wir uns bestimmt auf einiges freuen, was an naja, Innovationen, aber auch Erkenntnissen noch auf uns zukommt. Ich für mich würde sagen, ich nehme mit, dass KI sehr viel diverser diskutiert und auch wahrgenommen wird, angewendet werden kann, als, ja, als man sich vielleicht häufig denkt oder verkürzt im Alltag so drüber nachdenkt, dass KI Chancen wie Risiken natürlich bietet, auch neue Herausforderungen, Probleme. Und dass gerade so eine Regulierung davon, naja, sich noch beweisen muss, wie sie dann im Prinzip wirkt und wie sie vielleicht auch nachgebessert werden muss oder kann. Jedenfalls haben wir versucht, schon mal ganz viele von den verschiedenen Bereichen abzudenken. Und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen. Ja, ich würde sagen, vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt an politik2@hhu.de für Feedback. Ihr könnt uns auch gerne Fragen, auch Anschlussfragen vielleicht jetzt zum Beispiel zum Bereich KI und Digitalität in der Politik schicken. Ansonsten danken wir euch natürlich für eure Aufmerksamkeit, für unser neues spannendes Thema und verabschieden uns bis zum nächsten Mal und alles Gute.
Ja, danke. Tschüss.
Tschüss.